Worum geht es denn da in der Beschwerde, die da unter anderem von Reporter ohne Grenzen, aber auch der Gesellschaft für Freiheitsrechte und vielen anderen Medienorganisationen und auch Einzelpersonen beim Bundesverfassungsgericht bezüglich des Bundesnachrichtendienstes eingereicht wurde?
Reporter ohne Grenzen klagt in einer von der Gesellschaft für Freiheitsrechte und Reporter ohne Grenzen koordinierten Verfassungsbeschwerde gegen das BND-Gesetz, das 2017 vom Bundestag verabschiedet wurde, und gegen die sogenannte strategische Fernmeldeaufklärung oder die Ausland-zu-Ausland-Überwachung. Dieses Gesetz, was 2017 verabschiedet wurde und gegen das wir klagen, regelt die Überwachung des Bundesnachrichtendienstes im Ausland. Denn der Bundesnachrichtendienst BND ist ja ein Auslandsgeheimdienst. Dieses Gesetz, und dagegen klagen wir, teilt im Prinzip das Menschenrecht auf Privatsphäre in drei Teile und sagt, dass das Menschenrecht auf Privatsphäre für Deutsche, für EU-Bürger und für Nicht-EU-Bürger unterschiedlich gelten würde. Praktisch heißt das, der BND qua Gesetz ist nicht erlaubt, dem ist es nicht erlaubt, deutsche Staatsbürger zu überwachen und damit auch deutsche Journalisten. EU-Bürger dürfen bei begründeten Sicherheitsinteressen überwacht werden und Nicht-EU-Bürger dürfen schrankenlos ohne irgendeine Genehmigung überwacht werden. Und genau dagegen klagen wir, gegen diese Dreiteilung, und das aus verschiedenen Gründen. Einerseits ist es ein technischer Grund, dass nämlich diese Dreiteilung technisch gar nicht funktioniert. Ich kann technisch nicht wirklich unterscheiden, ob immer diese Aufteilung zwischen Deutschen und Nicht-EU-Bürgern funktioniert technisch schlicht nicht. Das sieht man sehr gut an Recherchen, die transnational funktionieren, wie die Panama Papers, die Paradise Papers, bei denen deutsche Staatsbürger die Recherchen koordiniert haben. Diese Bürger, die süddeutsche Zeitungsjournalisten, dürfen nicht überwacht werden. Die internationalen Journalisten aus ganz vielen Ländern, 160 Länder haben da mitgewirkt, aus Aserbaidschan, Mexiko, die dürfen überwacht werden. Das heißt, damit wird auch durch die Hintertür die Kommunikation der deutschen Journalisten mit abgefangen und überwacht. Und das ist etwas, was technisch nicht funktioniert. Und das Problem ist das, dass all das eine anlasslose Massenüberwachung ist. Und am Ende haben wir nichts gegen eine strategische, zielgerichtete Überwachung von Terroristen. Aber wir wehren uns mit unserer Verfassungsklage gegen die anlasslose Massenüberwachung, mit der alles und alle, jeder und jede überwacht werden kann und Pressefreiheit und Privatsphäre einfach so unter die Räder geraten, nebenbei und durch die Hintertür.
Nun ist das Gesetz seit 2 Jahren also in Kraft und ein Geheimdienst agiert im Geheimen. Also das ist dann schwer, einen Einblick darin zu nehmen, was das vielleicht bislang auch schon bedeutet hat an einer anlasslosen Überwachung und inwiefern da vielleicht eben auch schon die Presse davon betroffen war, Journalisten und Journalistinnen. Aber gibt es da schon eine quasi Erfahrung, die mit diesem BND-Gesetz gemacht wurde oder irgendwas, wo klar ist, das hat schon einen Einfluss auf eine Pressefreiheit und auf Journalisten und Journalistinnen, wie frei die sich auch bewegen können in ihrer Arbeit?
Also zum einen muss man ja sagen, dass dieses BND-Gesetz eigentlich nur eine frühere Praxis jetzt gesetzeskonform oder legalisiert hat. Wir wissen ja dank Edward Snowden, des Whistleblowers, der die massive Überwachung der NSA enthüllt hat, dass auch der BND im Ausland genau diese Überwachung gemacht hat und es dafür keine gesetzliche Grundlage gab. Insofern ist das Gesetz ja nur ein Nachvollziehen einer Praxis, die es gab. Und von dieser früheren Praxis wissen wir, dass auch der BND im Rahmen genau dieser Ausland-zu-Ausland-Überwachung oder der strategischen Fernmeldeaufklärung tatsächlich auch Journalisten überwacht hat im Rahmen dieser anlasslosen Massenüberwachung. Der Spiegel hat 2017 Selektoren enthüllt. Das ist die technische Herangehensweise, mit der bekannt wurde, dass Reuters, New York Times Journalisten im Rahmen der Massenüberwachung ausgeforscht wurden. Dieses Überwachen hat allerdings ja vor dem Inkrafttreten des BND-Gesetzes stattgefunden. Das ist insofern in der Rechtslogik dann damals nicht illegal gewesen.
Sie hatten ja schon gesagt, Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte koordinieren nun die Klage und Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht. Und geklagt haben ja unter anderem die Trägerin des Alternativen Nobelpreises und auch noch internationale Menschenrechtsorganisationen. Was zeigt das auch, wenn das so internationale Kläger und Klägerinnen letztlich sind?
Wir haben ja versucht, Kläger zu suchen, die genau, bei denen es eine hohe Wahrscheinlichkeit gibt, eine hohe Plausibilität dafür gibt, vor dem Hintergrund früherer journalistischen Enthüllungen, dass die für den deutschen Auslandsgeheimdienst BND interessant sind. Und es zeigt, dass Überwachung ein ganz wichtiges Thema ist und dass gerade in autoritären Ländern oder prekären Ländern, wir haben ja Beschwerdeführerinnen aus Aserbaidschan, aus Mexiko, aus Slowenien, dass dort eine ganz hohe Sensibilität für das Thema Überwachung existiert und man mit Sorge betrachtet, wenn Gesetze hier auf eine solche Art und Weise verabschiedet werden. Und deswegen haben wir diese Beschwerdeführer so zusammengestellt und es sind in der Tat 6 einzelne Beschwerdeführer und Reporter ohne Grenzen ist als internationale Organisation juristisch unsere französische Mutterorganisation sozusagen, ist institutionell Kläger. Und wir Reporter ohne Grenzen zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die deutsche Organisation Reporter ohne Grenzen, gemeinsam mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte hat das koordiniert.
Nun soll sich am Dienstag und Mittwoch das Bundesverfassungsgericht oder wird sich mit dieser Beschwerde beschäftigen und da erwarten Sie das erste Grundsatzurteil zur Auslandsüberwachung des BND seit 20 Jahren. Diese 20 Jahre finde ich da interessant. Was gibt es da vielleicht für eine Historie zwischen Geheimdienstüberwachung und dem, wie da ein Bundesverfassungsgericht dem vielleicht auch Schranken aufweist?
Naja, das Bundesverfassungsgericht wird jetzt eine Entscheidung treffen, die zum ersten Mal geheimdienstliche Überwachung im Digitalzeitalter fällt. Denn das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon früher mit Ausland-zu-Ausland-Aufklärung, Überwachung und strategischer Fernmeldeüberwachung beschäftigt, aber noch nie mit dieser strategischen Fernmeldeaufklärung im digitalen Zeitalter. Und gerade die Digitalisierung hat ja die Überwachungsmöglichkeiten ins Unermessliche potenziert. Und das ist, glaube ich, die Kernveränderung, warum das sicherlich das Bundesverfassungsgericht die Chance hat, ein historisches Urteil zu fallen. Das erste Urteil zur geheimdienstlichen Massenüberwachung des BND in Zeiten im digitalen Zeitalter.
Und das ist ja nun auch ein Urteil, das auch bundespolitisch mit viel Spannung erwartet wird. Und vorab hat nun die Bundesregierung eine Stellungnahme veröffentlicht an das Bundesverfassungsgericht. Die wurde in den letzten Tagen zum Beispiel durch die Deutsche Presseagentur, aber auch durch den Spiegel bekannt gemacht. Und darin warnt die Bundesregierung das Bundesverfassungsgericht vor einer Einschränkung der Überwachungsbefugnisse des BND. Vor allem die für die Außen- und Sicherheitspolitik zuständigen Ressorts seien auf zutreffende und aktuelle Informationen zur Lagebeurteilung angewiesen, so heißt es in der Stellungnahme. Zudem hat nun sich auch CDU-Außenexperte Norbert Röttgen zu Wort gemeldet und gemeint, dass die Novelle des BND-Gesetzes notwendig wäre, weil sie erstmalig auf eine detaillierte, restriktive Regelung gestützt worden sei, die auch eine unabhängige richterliche Kontrolle beinhalte. Und deswegen wäre die gut und richtig. Und das heißt, es gibt viele von Seiten der Bundesregierung und den Koalitionsparteien Warnungen, die da ausgesprochen werden. Wie bewerten Sie diese Stellungnahme und dieses vielleicht auch politische Vorgreifen?
Naja, zum einen muss man sagen, das, was in den vergangenen Tagen berichtet wurde, war etwas missverständlich, glaube ich, von einigen Medien auch so berichtet, als ob die Bundesregierung habe versucht, Einfluss zu nehmen auf das Gericht, indem man vor der Verhandlung Dinge veröffentlicht. Das, woraus einige Medien in den vergangenen Tagen berichtet hat, war einfach die Reaktion der Bundesregierung auf die Beschwerdeschrift von uns Klägern und die haben halt Medien einsehen können. Das ist im Prinzip der juristische Schriftsatz. Das war zum Teil etwas missverständlich in Medien dargestellt. Das vielleicht einmal kurz zum Verfahren und zu dem, worüber da berichtet wurde. Wichtig ist aber, glaube ich, nochmal klarzumachen, das, was ja einige gesagt haben, viele Politiker, aber auch ehemalige BND-Präsidenten, das fand ich war eher eigentlich eine unfreiwillige Bestätigung, freundlich ausgedrückt, im schlimmsten Fall eine Nebelkerze, die da geworfen wurde. Denn oft die Beispiele, die dort genannt wurden, was man angeblich der BND dann nicht mehr machen könne, genau das ist das, worum es in der Klage nämlich nicht geht. Dort wurden Beispiele genannt, man könne ja nicht Terroristen mehr verfolgen, aber genau darum geht es ja eben nicht. Wir wollen ja einfach nur eine anlassbezogene Überwachung und eben nicht die Massenüberwachung. Aber die Beispiele, die jetzt Politiker und ehemalige Behördenchefs genannt haben, waren alles Beispiele einer zielgerichteten, anlassbezogenen Überwachung. Und darum geht es in der Klage gar nicht.
Die Klage, die wird nun Dienstag und Mittwoch vom Bundesverfassungsgericht mündlich verhandelt. Wie laufen da diese zwei Verhandlungstage ab und was könnte nach diesen zwei Verhandlungstagen dann schon stehen oder was passiert dann, muss da noch passieren?
Die zwei Verhandlungstage werden so ablaufen, dass dort es Statements gibt, es gibt Eingangsstatements, es gibt dann ganz viele Sachverständige, die gehört werden. Es werden Vertreter des Bundesnachrichtendienstes der Bundesregierung gehört werden, auch des Bundestags. Und das werden zwei Tage viele, viele Vorträge dort sein, zum Teil möglicherweise auch ein Austausch. Die Richtung der Fragen wird möglicherweise einem eine Ahnung geben, in welche Richtung das Gericht entscheiden wird. Aber eine Entscheidung werden wir nach zwei Tagen noch nicht haben. Die wird es erst, ich vermute, bis zur Jahresmitte geben. Aber das weiß man nicht.
Wie schätzen Sie aktuell die Chancen ein, dass Ihre Klage da Erfolg hat? Oder wie schätzen Sie es ein, wie bislang auch darüber diskutiert wurde vorab?
Die Tatsache, dass es eine mündliche Verhandlung gibt, stimmt uns ganz frohgemut und ja geradezu optimistisch, dass wir da zumindest eine deutliche Korrektur des BND-Gesetzes erleben werden. Denn solche mündlichen Verhandlungen gibt es sehr selten. Und eigentlich lädt das Bundesverfassungsgericht nur zu mündlichen Verhandlungen, wenn es Grundsatzurteile sprechen möchte. Oder anders gesagt, in der Vergangenheit gab es immer Grundsatzurteile nach mündlichen Verhandlungen. Insofern sind wir ganz optimistisch.
Und Dienstag früh, wenn die Verhandlung sozusagen dann bald beginnen soll, wird es von Reporter ohne Grenzen auch eine sogenannte Bildaktion vor dem Bundesverfassungsgericht geben von 8 bis 9 Uhr. Was ist da geplant?
Wir werden vor dem Bundesverfassungsgericht eine große Datenkrake aufbauen, die genau diese Massenüberwachung symbolisiert und deutlich macht.